Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins.
Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen beim Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Manfred Güllner. Guten Tag, Herr Güllner.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Güllner, Sie sind Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Forsa und hatten in den letzten Monaten eine Menge zu tun. Wir wollen reden über die Meinungsforschungsinstitute, über Umfragen, über die Bundestagswahl und die Berliner Abgeordnetenhauswahl. Forsa hat viele Umfragen gemacht. Die letzte Umfrage vor der Bundestagswahl vom 24. September sah die Union bei 22%, rausgekommen sind 24,1. Die SPD bei 25%, rausgekommen sind 25,7. Die Grünen bei 17, die landeten dann bei 14,8 am Wahlsonntag. Die FDP bei 12, sie landeten bei 11,5. Die Linke bei 6. 4,9 war dann das richtige Ergebnis. Die AfD bei 10 und das richtige Ergebnis, oder das Ergebnis bei der Bundestagswahl waren 10,3. Die sonstigen hatte Forsa bei 8, letztlich waren es 8,7. Ich vermute, Sie sind total zufrieden.
Ja, wir sind zufrieden, aber nicht nur, dass die letzte veröffentlichte Umfrage, mit der wir ja immer nur Stimmungen messen, tatsächlich mit den Stimmen am Wahltag halbwegs übereinstimmte. Aber ich glaube, die Qualität eines Instituts kann man nicht nur daran messen, ob die Umfrage vor der Wahl die letzte die gemessene Stimmung dann mit den Stimmungen mit den Stimmen übereinstimmte, sondern man muss generell gucken, wie die Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse der Wahlbürger nachgezeichnet worden sind. Und ich glaube, da haben wir eigentlich uns ganz gut geschlagen, weil wir die ganzen Umschwünge, die ja sehr zahlreich waren, das war ja das Besondere dieser Wahl, dass wir so extreme Ausschläge und Änderungen hatten, was völlig neu ist bei einer Bundestagswahl, dass wir das immer doch rechtzeitig gesehen haben. Wir konnten signalisieren, dass nach der Nominierung von Laschet und Baerbock die CDU eingebrochen war, die Grünen vor die CDU kamen, das konnten wir als Erster sehen. Wir haben dann auch gesehen, dass eben nach der Hochwasserkatastrophe, wo sich das Laschet-Bild wieder negativ verfestigt hatte, dann der Zwischenhoch der Union nach dem Gewöhnungseffekt an Laschet wieder verschwunden war. Und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden, und zwar zufriedener als damit, dass die Abweichung der, wie gesagt, gemessenen Stimmung zu den Stimmen auch nicht allzu groß war.
Ja, für uns als Medium oder für uns ja auch als Betrachter dieser Umfragen ist es natürlich dann schon wichtig, ob man ganz falsch lag. Wir hatten ja am Wahlabend dann auch für Berlin, kommen wir später noch drauf, Ergebnisse, wo dann auf einmal das Endergebnis dann doch wieder 5% abwich von den ersten Prognosen oder Hochrechnungen, wo man dann schon sich fragt, was ist da gemessen worden. Machen Sie was anders als die anderen Institute?
Man muss unterscheiden zwischen den seriösen Instituten und den nicht ganz so seriösen oder umstrittenen Instituten. Und die seriösen machen eigentlich nicht viel was anderes. Die Instrumente der Wahlforschung sind ja seit vielen Jahren eigentlich ausgereift und da kann man nicht sehr viel verbessern. Es gibt Unterschiede, wie man befragt. Es gibt ein Institut, das Institut für Allensbach kann man ja nennen, die noch Interviewer von Haus zu Haus schicken. Das tun wir auch, aber nicht für die Wahlforschung. Wir haben noch sogenannte Face-to-Face-Interviews. Wenn es darum geht, die Reichweitennutzung für die Printmedien zu messen, da sind wir dabei mit einem Interviewstab. Aber in der Wahlforschung setzen wir eben das Telefoninterview ein. Und es gibt Institute, die nur online befragen, was geht, wenn man es ordentlich macht. Aber hier gibt es eben schwarze Schafe, die das nicht ordentlich machen.
Und bei den Telefoninterviews, die Sie führen, führen Sie auch noch über Festnetz?
Nein. Ja, wir haben natürlich einen großen Teil noch von Festnetzanschlüssen, die wir auch nutzen und wo wir auch viele noch erreichen über ein Festnetz. Aber wir haben einen Anteil von Mobilnummern jeweils zugespielt, sodass wir auch hier diejenigen, die nur mobil zu erreichen sind, auch erreichen.
Kommen wir nochmal zurück Zu dem Wählerverhalten, es war ja, ich habe es nochmal nachgeschlagen, 100 Tage vor der Wahl hatten Sie gemessen für Armin Laschet, war schon Kandidat für die CDU, 29%. Dann kam der große Absturz. Das Verhalten ist sehr, der Wähler ist sehr volatil geworden. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ach, ich würde nicht sagen, dass das unbedingt volatil geworden sind, sondern die Wähler oder die Wahlberechtigten zunächst mal beobachten sehr genau, was passiert. Sie sind interessiert auch am politischen Geschehen und das Interesse an dieser Wahl war überdurchschnittlich groß, war höher als 2017. Und das Interesse ist ja auch schon geweckt worden im Vorfeld der Nominierung und der ganzen Diskussion über die Frage, soll Baerbock oder Habeck oder Laschet oder Söder das werden. Und was wir eben gesehen haben, ist, dass die Menschen auch auf Ereignisse reagieren. Nicht? Und der Abschwung der Union begann ja mit der Nominierung von Laschet, die Mehrheit der Wahlberechtigten, aber auch der CDU-Anhänger. Und vor allen Dingen auch der CDU-Mitglieder wollte nicht Laschet als Kanzlerkandidaten haben. Man muss sich das nochmal vor Augen halten. Selbst nur ein Viertel der CDU-Mitglieder hatte uns damals gesagt, wir möchten Herrn Laschet als gemeinsamen Kanzlerkandidaten, wir möchten lieber Herrn Söder. Und da war der Frust natürlich groß, als er nominiert war. Und da sind viele CDU-Wähler von 2017 zu den Grünen gewandert, weil Baerbock zum Zeitpunkt der Nominierung ein sehr positives Profil hatte. Sie galt als modern, als jemand, der Visionen für die Zukunft hat, die vertrauenswürdig war. Und da sind, wie gesagt, Leute, frühere Wähler der CDU zu den Grünen gewandert. Das hat sich dann wieder geändert, als die ganzen Fehler von Baerbock sichtbar wurden. Sie hat die Hoffnungen, die man an sie geknüpft hat, eigentlich enttäuscht. Ihr Nimbus war sehr schnell verflüchtigt. Da sind viele, der von der CDU zu den Grünen gewonnen hatten, die damit nicht Stammwähler geworden waren, die nur aus Enttäuschung über die Nominierung von Laschet bei den Grünen zwischengeparkt waren, die sind wieder zur CDU reumütig zurückgekommen und hat sich an Laschet gewöhnt und sagt, na gut, das ist ja kein Bösewicht, dann können wir vielleicht doch das Kreuz bei der CDU machen. Dann kam wiederum der Laschet-Auftritt in der Hochwasserkatastrophe, wo man gesehen hat, es ist ja doch der Laschet, den wir eigentlich nicht haben wollen. Da sind dann wieder Leute von der CDU nicht mehr zu den Grünen gewandert, weil sie da auch wegen Baerbock nicht mehr hin konnten, sind zum Teil noch zur FDP gewandert, aber auch zum großen Teil, und das erklärt auch dann den Aufstieg der SPD in der letzten Phase des Wahlkampfs, sind zur SPD gewandert. Das haben wir also lange nicht ermittelt, dass so viele frühere CDU-Wähler zur SPD gewandert waren. Das war zuletzt eigentlich 1998 der Fall in der Endphase von Helmut Kohl, wo man eben die SPD mit Schröder wählen wollte und auch gewählt hat.
Aber eigentlich gab es doch sowas mal wie eine Bindung an eine Partei. Wenn Sie uns jetzt erklären, die CDU-Wähler gingen dann erstmal zu Frau Baerbock oder Grün war für sie interessant, weil Frau Baerbock interessant war, dann gab es da die Enttäuschung, gehen sie wieder zurück. Dann zur SPD gab es doch mal auch eine Bindung an eine Partei, dass man nicht einfach nur guckt nach den Personen, wo man sein Kreuz macht.
Natürlich, die Bindung gibt es ja heute auch noch, nur wenn die Bindung nicht mehr ausreicht, um tatsächlich sich auch für diese Partei zu entscheiden. Und Laschet hatte diese Bindekraft nicht. Wir hatten das ja im Vorfeld untersucht. Wir haben ja gesehen, dass von den Wählern der Union 2017 nur die Hälfte gesagt hat, wenn Merkel weg ist, die ja eben große Bindekraft immer entfaltet hatte, wenn Merkel weg ist, dann wählen wir die CDU in jedem Falle. Und die andere Hälfte hat gesagt, nein, wir gucken auf die Kanzlerkandidaten, dann entscheiden wir, ob wir der Union wieder die Stimme geben. Und da hat man hingeguckt und da haben wir schon vor der Nominierung gesehen, die Bindekraft von Laschet war ganz gering, aber auch die von Röttgen, wenn er etwa Kanzlerkandidat geworden wäre.
Und von Merz
genauso. Bei Söder nicht. Söder hätte also einen großen Teil der einen Hälfte, die nicht automatisch wieder der CDU die Stimme geben wollte, hätte Söder gewählt. Das ist eigentlich doch eine erfreuliche Reaktion der Menschen, dass sie sich das angucken und nicht nur stur wieder die Partei wählen. Und wir hatten eigentlich so eine Situation, dass man eigentlich Kandidaten hatte, die enttäuscht haben, von vornherein nicht für gut befunden worden oder wie Baerbock, die dann ihre Anhänger enttäuscht hat. Das hatten wir ja selten, eine solche Situation. Und insofern, glaube ich, kann man eigentlich den Souveränen, den Wähler nur loben dafür, dass er hier sehr genau hingeguckt hat und mit der Entscheidung für eine oder dem Urteil über eine Person hängt ja auch ein Urteil über die Kompetenz der Parteien zusammen, nämlich ob man einer Partei mit ihrem Kandidaten oder ihrer Kandidatin zutraut, das Land gut zu regieren.
Ich sage ja gerne, es gibt den Spruch, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und habe das auch gerne im Zusammenhang mit Söder gesagt, auch berufen auf die bezogen auf die Umfragen, die ja zeigten, dass ein Großteil der CDU-Mitglieder oder der CDU-Wähler lieber Herrn Söder als Herrn Laschet gehabt hätten. Hätte die CDU oder die Union das wissen können, wie das ausgeht? Mit Blick auf diese Umfragen, Söder, Laschet, Merz?
Wir hatten ja immer auch die Chancen für Schröder mitermittelt. Wir haben ja eine Frage, die sogenannte Kanzlerpräferenz, wo wir fragen, für wen würde man sich entscheiden, wenn man den Kanzler oder die Kanzlerin direkt wählen könnte. Das war eine hypothetische Frage, aber für mich eigentlich so der härteste Indikator für die Popularität von Spitzenpolitikern. Da haben wir immer auch Laschet und Baerbock und Scholz, nachdem Baerbock nominiert war und vorher nochmal Habeck auch zur Kontrolle von Baerbock gefragt und eben auch noch Söder als Alternative mit reingenommen. Und Söder lag immer deutlich über den Werten von Laschet und entsprechend sind die Werte von Scholz und Baerbock geringer gewesen. Das hat sich bis zur kurz vor der Wahl eigentlich erhalten. Auch hier hatten wir kurz vor der Wahl nochmal gemessen, da haben 38% gesagt, ich würde mich für Söder entscheiden und nicht nur 11 oder 12, die sich für Laschet entschieden hätten. Und wir haben dann nochmal gefragt, diejenigen, die nicht CDU oder CSU gewählt haben, hättet ihr die Union gewählt, wenn Söder Kanzlerkandidaten gewesen wäre? Wir haben das vorher schon mal gefragt und immer festgestellt, dass ein großer Anteil der Wähler der anderen Parteien sich für eine Union mit Söder entschieden hätte. Wir haben es auch nach der Wahl nochmal gefragt. Wir haben am Wahlabend nochmal 5000 Wähler, die gewählt haben, gefragt. Wir haben ein Instrument entwickelt, wo wir wirklich in Echtzeit, innerhalb kurzer Zeit so große Mengen befragen können.
Telefonisch, wenn ich dazwischen fragen darf?
Das geht nicht telefonisch, sondern wir hatten eine große Wahlstudie zusammen mit der Universität Hohenheim durchgeführt, wo wir 15.000 Menschen dreimal gefragt haben, in der Woche vor der Wahl nochmal. Und die haben wir einen Teil nochmal am Wahlabend gefragt. Und die konnten aber über online sozusagen so schnell deren Meinung erfragen und haben da auch gefragt, wiederum die Wähler, die nicht die CDU oder CSU gewählt haben, hättet ihr die Union gewählt, wenn Söder Kanzlerkandidat gewesen wäre? Und da haben 11% gesagt, ich hätte das ganz sicher gemacht. Ein Teil hat noch gesagt, ja wahrscheinlich oder vielleicht, aber wir haben da nur die sagen, ich hätte ganz sicher Union gewählt, umrechnet, dann sind das über 8% der Wähler der anderen Parteien, die Union gewählt hätten. Das heißt, ich hätte Söder garantieren können, oder der Union mit Söder garantieren können, dass sie über 30% kommen. Also wenn sie 24 plus 8, sind sie schon bei 32%. Das wäre absolut sicher gewesen. Also Söder hätte die Union über 30% gebracht. Das hatten wir auch vor der Nominierung schon gesagt. Und das ist eigentlich für mich immer noch fassungslos, dass die Union nur um Söder, also dass die CDU nur um Söder zu verhindern, den Niedergang der Union in Kauf genommen hat.
Also die Frage klar beantwortet, die CDU ist mit Ansage in diese Wahlniederlage gegangen.
Richtig.
Bei den Grünen, war das da ähnlich? Oder hat das dann Frau Baerbock verborgt?
Wir konnten feststellen, dass Habeck lange Zeit der beliebtere politische Akteur der Grünen war. Aber Baerbock hatte zunehmend aufgeholt und zum Zeitpunkt der Nominierung lagen sie eigentlich fast gleich auf im Politiker-Ranking. Was wir auch gesehen hatten, wir haben ja das Profil abgefragt aller Kandidaten, die es damals gab, also Scholz, der nun feststand, aber Laschet und Söder und auch Baerbock und Habeck. Und das Profil von Baerbock und Habeck war fast deckungsgleich. Die Eigenschaften, die man ihnen zuordnete, waren dieselben. Auch Habeck wurde als modern und visionär und vertrauenswürdig bezeichnet. Also da gab es keinen Grund mehr für die Grünen, sich nicht für Baerbock zu entscheiden. Anders als bei der Union, wo es die auch in Eigenschaftsprofilen extreme Unterschiede gab zwischen dem Eigenschaftsprofil von Laschet und von Söder. Also die Entscheidung für Baerbock kann man den Grünen nicht vorwerfen. Man muss jetzt allerdings Baerbock vorwerfen, dass sie diese Fehler gemacht hat. Und das hat dann in der Tat die Grünen nach unten gebracht und in die Chancen der Grünen, vielleicht doch ins Kanzleramt einzuziehen, zunichte gemacht.
Hätte es da, was sagen Sie als Meinungsforscher, hätte es da eine Möglichkeit gegeben, für die Grünen nochmal was zu ändern? Hätte man irgendwas anstelle der Grünen machen können?
Ich glaube, die Grünen hätten da nicht viel von profitiert. Anders als bei der Union, wo ich durchaus das für realistisch gehalten hätte oder aussichtsreich gehalten hätte, wenn man noch den Kanzlerkandidaten ausgetauscht hätte.
Wirklich?
Da würde ich, wenn die den ausgetauscht hätten, dann hätte die Union über 30% bekommen. Das bin ich fest von überzeugt. Und ich bin ja sonst sehr vorsichtig und da hätte ich sogar gewettet.
Ja,
und
Sie sind ja eigentlich ein Sozialdemokrat, also.
Da hätte ich sogar gewettet, was ich sonst nie tue, dass der Söder das fertig bringt. Und bei den Grünen bin ich nicht sicher, ob ein Austausch wirklich so viel bewirkt hätte. Denn Baerbock, das darf man nicht vergessen, hat bei den eigenen Anhängern ja großen Rückhalt gehabt, bis zum Schluss. Also die eigenen Anhänger haben sich nicht fallen lassen, anders als bei Laschet. Da sind ja auch die CDU-Anhänger zweifelnd gewesen und der Rückhalt war sehr gering, den Laschet bei den eigenen Anhängern gehabt hat.
Die Grünen sind ja, als der Wahlkampf losging, lagen die deutlich über 20%, deswegen ja auch der Anspruch auf die Kanzlerkandidatur oder aufs Bundeskanzleramt. Letztlich sind sie bei rund 14% rausgekommen. Ist das so ein Schicksal, was die Grünen immer wieder erleiden werden?
Das kann man nicht sagen. Wir haben schon Wahlen gehabt, wo die Grünen weniger Werte und geringere Werte bei den Umfragen hatten als bei der Wahl. Das kann man nicht sagen. Also wenn Baerbock die Fehler nicht gemacht hätte, dann wären die Grünen tatsächlich an der 20%-Marke oder darüber gelandet.
Wir haben es ja auch aber in Berlin erlebt. Ne? Bettina Jarasch, die Grünen-Spitzenkandidatin, hat auch schon vom Roten Rathaus geträumt, weil sie ja in den Umfragen lange auch deutlich über 20% lagen, also an erster Stelle unter den Berliner Parteien. Letztlich ist auch Bettina Jarasch dann nicht auf 20%, sondern auf 18,9 gekommen. Kleine Zugewinne, aber eben doch wieder unter 20%.
Wir haben ja in Berlin eigentlich aus einer einzigen Umfrage für den Hauptstadtbrief keine eigenen Umfragen gehabt, sodass mir das nicht so leicht fällt, die Berliner Situation oder auch den Verlauf der Meinungsbildungsprozesse nachzuzeichnen. Insofern tue ich mich da, wie gesagt, ein bisschen schwer, was hier passiert ist. Nur Berlin ist ja ohnehin ein Sonderfall, was man wieder bei der Wahl gesehen hat. Die können doch nicht mal auch ausziehen. Es fehlten noch 10 Wahlbezirke, 10 Wahlkreise, 9 davon waren in Berlin. Also man musste also wieder auf Berlin warten, auch nachdem die ganzen Pannen ohnehin schon passiert waren.
Und die Kandidaten mussten 48 Stunden warten, bis die Kandidaten, die nicht direkt gewählt wurden, wussten, ob sie ins Abgeordnetenhaus einziehen.
Das ist eigentlich ein Skandal. Ich war ja mal selbst, als ich in Köln war, in der Verwaltung, war Leiter des Statistischen Amtes, des Einwohnermeldeamtes und des Wahlamtes. Und ich weiß, wie man Wahlen organisiert, was das für eine Arbeit ist. Aber was hier in Berlin ja wieder mal passiert ist, gab ja Wahlen, wo die erst am Montagabend oder Dienstag das Wahlergebnis hatten.
Vor vier Jahren bei der Bundestagswahl hat sich das auch so verzögert, war ja, Berlin auch die letzten? Ja,
das ist eigentlich ein Skandal. Ich weiß nicht, wo man diese Wahlleiterin noch im Amt lässt.
Ja, dies werden wir dann in den nächsten Tagen erleben. Wie wichtig sind die Personen für die Parteien?
Die Personen sind wichtig. Wenn ich die Menschen frage, sagen sie, nein, ich entscheide mich nach Inhalten und das Programm ist wichtig. Aber in Wirklichkeit ist das nicht, gucken sie doch sehr stark nach Personen. Und das ist ja nicht neu. Manche sagen ja, die Personalisierung nimmt immer zu. Denken Sie an die Zeit, wo es noch Herrn Adenauer gab. Die CDU ist stark geworden wegen Adenauer. Es war ein Adenauer-Sog, haben wir das damals genannt. Nicht wie Adenauer, der 49 ja niemand kannte, dann doch, als er Kanzler war, wirklich diesen Sog entfaltet hat und der Garant dafür war, dass die Union so stark geworden ist, sogar die absolute Mehrheit 1957 bekommen hat. Also seit Adenauer-Zeiten sind die Kandidaten ganz entscheidend. Wir können es ja auch sehen, etwa dann die Wahl 69, wo die SPD zum ersten Mal zu einem Machtwechsel kam, den Kanzler stellen konnte. Das war Karl Schiller, war das Symbol, gar nicht Willy Brandt, sondern der Wirtschaftsminister. 72 war es Willy Brandt, das war eine Willy Brandt-Wahl. 76, 80 Helmut Schmidt oder 80 Helmut Schmidt gegen Franz Josef Strauß, dann auch Schröder gegen Kohl. Mit Lafontaine hätte die SPD nicht gewonnen. Da wäre Kohl heute noch Kanzler, wenn er nicht gestorben wäre. Und das war ja auch eine Frage, damals ähnlich wie jetzt bei der Union, will die SPD mit Lafontaine verlieren oder mit Schröder gewinnen? Sie hat sich für Schröder entscheiden müssen, hat gewonnen.
Und, hätte die Union, sagen Sie, sich mal für Söder entschieden, ja?
Das war genau mit, wir haben ja gesagt, will die CSU mit Laschet verlieren oder mit Söder gewinnen? Das war eine ähnliche Situation wie bei der SPD 97, 98.
Fragen eigentlich CDU-Mandatsträger oder CDU-Funktionäre, rufen die dann mal bei Ihnen an und sagen, Mensch, hätten wir doch, oder Mensch, können Sie nicht unseren Oberen sagen, was wir tun sollen?
Das ist ja das Problem der Parteien, dass die eigentlich sich abschotten gegen die Realität. Das fängt ja damit an, dass man nie sich anschaut, wie viele haben nicht gewählt. Und wenn ich den Parteien sage, guckt mal, wie viele haben nicht gewählt. Auch jetzt haben wir wieder 24% nicht gewählt oder eine ungültige Stimme abgegeben, bundesweit. Und man guckt, die Union und die SPD haben ja weniger als 20% der Wahlberechtigten. Das heißt, es haben mehr Wahlberechtigte nicht gewählt als die Union oder der SPD die Stimme gegeben. Aber das hören die Parteien natürlich nicht so gerne. Sie schnallen dann schnell ab, wenn man das Zimmer verlässt, den Raum oder den Saal, wo man das gerade berichtet hat, dann geht man wieder zur Tagesordnung über.
Wobei, Sie werden ja schon auch eingeladen, ne? Sie halten ja auch Vorträge, ob das bei Fraktionsklausuren oder Ihr Wissen wird ja schon gewünscht, gerade nach einer Wahl.
Ja gut, nach einer Wahl ist es ja meist zu spät. Ich meine, wir werden natürlich hin und wieder, wir haben Kontakte eigentlich zu den meisten demokratischen Parteien, nicht zu links- und rechtsradikalen, dafür arbeiten werden wir auch nicht arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass es schon Zeiten gab, wo man eigentlich mehr doch auf Zahlen geschaut hat und jetzt sich immun macht gegen die Realität.
Ich habe jetzt gestern eine Fernsehsendung verfolgt, da war dann das Thema, ja, aber es geht ja auch um Themen und man hätte doch mehr über Themen sprechen müssen. Lars Klingbeil erzählt von der SPD. SPD-Generalsekretär sagte dann, wir haben seit einem Jahr penetriert das Thema 12 Euro Mindestlohn und immer und wieder gesagt, und wir wurden dann auch im Wahlkampf verbunden, Olaf Scholz, mit dem Thema 12 Euro Mindestlohn. Ist das die richtige Strategie, wenn man ein Thema hat, dass man das dann den Leuten so einhämmern muss?
Ich glaube, dass der Mindestlohn nicht wahlentscheidend war.
Wir haben das war Olaf Scholz.
Wir haben das schon früher bei der SPD gesehen. Sie hat mit Mindestlohn geworben, sie hat mit Rente mit 63, mit Grundrechte. Das sind alles Dinge, wo die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sagt, das ist richtig. Was soll man auch dagegen haben? Das ist das soziale Herz. Aber es betrifft nur eine Minderheit, ist nur für eine Minderheit wichtig. Und ich glaube auch, die 12 Euro Mindestlohn sind nicht für die große Mehrheit wichtig gewesen. Das war, glaube ich, nicht der Grund, warum man SPD gewählt hat.
Und der Zuwachs, was war der Grund?
Und der Zuwachs der SPD kam ja erst in der letzten Phase des Wahlkampfes, als so viele CDU-Wähler frühere zur SPD gewandert waren. Und das war nicht wegen Mindestlohn, sondern da war wirklich die Person Scholz, der man eben mehr zutraute als Herr Laschet oder Frau Baerbock, das Land zu führen. Und da sind dann viele frustrierte, wegen Laschet frustrierte CDU-Wähler, frühere Wähler gesagt, dann gehe ich doch zur SPD. Die SPD mit Scholz kann ich wählen, und hat dann verdrängt, was alles negativ an der SPD ist, was sie auch dazu geführt hat, dass sie festgeklebt war lange Zeit an der 50%-Marke. Aber es war nicht der Mindestlohn, es waren nicht die Themen, es war wirklich die Person Scholz, die ja auch schon im Gegensatz zur SPD positiver bewertet wurde. Scholz gilt als kompetent, Scholz gilt als fähig, Scholz ist nicht unsympathisch. Aber man wollte ihn lange Zeit eigentlich nicht als Kanzler haben. Und wie gesagt, wenn Söder noch, kommen wir immer wieder auf Söder zurück, wenn er Kanzlerkandidat gewesen wäre, wäre der Scholz-Wert auch relativiert worden.
Lassen Sie uns noch über ein Phänomen reden. Die jungen Wähler sind mit 23% bei der FDP gelandet. Ist ja doch ein bisschen überraschend, auch viele bei den Grünen, ich glaube 23% auch, aber doch so viele bei der FDP. Gibt es dafür eine Erklärung?
Nun muss man zunächst sehen, bei den Zahlen muss man etwas vorsichtig sein, weil die beruhen ja auf der Befragung von Wählern am Wahltag, das ist ja die sogenannte Wählerbefragung, die von den öffentlich-rechtlichen Anstalten durchgeführt wird. Wir waren früher auch mal beteiligt, aber RTL gibt dafür kein Geld mehr aus heute, sodass ich das auch ruhig am Fernsehbildschirm verfolgen konnte und nicht mehr um 18 Uhr eine Prognose abliefern musste und Hochrechnung durchgeführt habe. Es war ja jetzt so, dass die Kollegen, die für ARD und ZDF arbeiten, nur ohne Wähler befragen konnten, nur ohne Wähler. Die ganzen Briefwähler sind ja da nicht enthalten. Also wir werden noch mal abwarten müssen, wie weit diese Zahlen wirklich mit der Realität übereinstimmen. Wenn die sogenannte repräsentative Wahlstatistik des Wahlleiters vorliegt, das dauert immer ein paar Monate leider, dann kann man genau gucken, wie haben die einzelnen Altersgruppen auch nochmal getrennt nach Männern und Frauen gewählt. In der Tendenz aber ist es sicherlich richtig, dass die Jungen, das konnten wir auch in den Vorwahlumfragen sehen, erstaunlich häufig zur FDP neigen, die ja an sich keine Jugendpartei ist.
Deswegen frage ich, deswegen ist man ja so erstaunt. Also man sieht schon, dass viele junge Menschen bei der FDP wieder mitmachen. Also Christian Lindner offenbar da auch eine Strahlkraft, jetzt mal ein bisschen überzogen, aber dass er da offenbar interessant ist für junge Menschen. Aber dann die Zahl jetzt 23%, fanden wir doch erstaunlich.
Wie gesagt, man muss diese 23 wirklich nicht, sind nicht in Stein gemeißelt, das muss man gucken. Aber in der Tat haben wir das ja auch schon in den Vorwahlumfragen gesehen, dass die FDP überproportional auch bei den Jungen akzeptiert ist, gute Werte bekam. Und das hängt, glaube ich, einerseits mit der Digitalisierung zusammen. Die FDP ist ja doch die Partei, die sich sehr vehement um Digitalisierung kümmert. Wir machen selbst immer jedes Jahr einen Digitalisierungskompass für die FDP und da sehen wir, dass sie sich mit dem Thema beschäftigt. Das ist natürlich für die jungen Menschen ein wichtiges Thema. Und das Zweite ist die Person Lindner, der nicht so altbacken wie die alten Onkel dieser Politik daherkommt, ein bisschen flippig ist mit seinem Unterhemd. Und das, glaube ich, kommt bei den Jungen ganz gut an.
Sagen Sie, bevor wir zu unserem beliebten Abschlussspiel kommen mit 10 Sätzen zu Berlin und zu Ihnen, sagen Sie, beeinflussen diese vielen Umfragen, die im Wahlkampf gemacht werden und dann nochmal in kurzen Abständen vom eigentlichen Wahltag bis hin eben 3 Tage vorher, beeinflussen die das Wahlverhalten?
Nein, hier gibt es ja sehr vielfältige Belege, die zeigen, dass die Menschen souverän mit ihrer Stimme umgehen, dass sie sich nicht davon beeinflussen lassen. Die nehmen interessiert die Zahlen zur Kenntnis. Es gibt beispielsweise einen akademischen Kollegen Brett Schneider in der Uni Hohenheim, in Stuttgart-Ohenheim, der das bei den letzten Wahlen noch mal immer sorgfältig untersucht hat und eindeutig sagt, es gibt keinen Beleg dafür, dass die Menschen sich dadurch beeinflussen lassen, bis auf eine kleine Gruppe, die taktisch denkt. Das ist meist die Schnittmenge zwischen Union und FDP, die eben guckt, was ist, wenn ich meine Stimme der FDP gebe, ist sie verloren, wenn sie etwa um 5% herumdümpelt oder auch koalitionsarithmetische Gedanken machen. Aber die große Menge der Wahlberechtigten lässt sich davon nicht beeinflussen. Wir sehen es ja auch in den USA, wo in Florida das Ergebnis schon bekannt ist und die Kalifornier haben sich noch bei keiner Wahl durch das Ergebnis in Florida beeinflussen lassen. Wir sehen es auch in Deutschland, wo in einigen Wahlkreisen ja Nachwahlen stattfinden mussten, weil ein Kandidat gestorben war. Und selbst unter dem Eindruck des Wahlergebnisses, also nicht nur von Umfragen, haben die Leute immer im Trend verhalten.
Also ich will nicht auf der Seite des Siegers stehen und mache deswegen mein Kreuz in diesem Fall bei Olaf Scholz.
Nein, es gibt ja auch Widersprüche. Die einen sagen, es gibt den Bandwagon-Effekt, also man will beim Sieger sein. Die anderen sagen, es gibt den Mitleidseffekt, beide schließlich aus und es gibt unterm Strich gibt's keinen Einfluss.
Okay, vielen Dank, Herr Güllner. Dann kommen wir zu den 10 Sätzen zu Berlin. Auf los geht's los. Der erste Satz lautet, dieser super Wahltag war für mich
ein spannender Wahltag, weil wir eben solche vielen Änderungen gesehen hatten. Und hier zu gucken, ob das, was wir nachgezeichnet haben, auch in etwa sich in Stimme umsetzt, war faszinierend.
Die Umfragen zur politischen Stimmung sind wichtig, weil?
Sie geben eigentlich einerseits den politischen Akteuren immer eine Rückmeldung. Die sollen sich nicht nach Umfragen entscheiden, aber es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, wie sind die Befindlichkeiten der Menschen und dazu können wir einen Beitrag leisten, indem wir den Menschen eine Stimme geben.
Mein Lieblingsort in Berlin ist?
Das ist schwer, weil Berlin ja so vielfältig ist. Ich muss gestehen, ich habe eigentlich keinen Lieblingsort. Ich bin also von der Vielfalt der Stadt immer noch fasziniert und deswegen habe ich keinen Lieblingsort.
Der größte Fehler der Union in diesem Wahlkampf war, haben wir fast schon beantwortet, der größte Fehler war?
Das ist eindeutig die Nominierung von Herrn Laschet, dass man in Kenntnis der geringen Chance von Herrn Laschet diese Entscheidung getroffen hat.
Die Grünen haben so stark an Zustimmung verloren, weil?
Weil Frau Baerbock diese eklatanten Fehler begangen hat und da ist die ganze Hoffnung, die man an sie gehabt hat, an Erneuerung wieder verflogen.
An den Berlinern mag ich?
Vieles. Vieles mag ich auch nicht, aber auch nicht, nämlich diese Unfreundlichkeit etwa in Geschäften. Wenn ich in Köln bin, wo ich immer noch gerne bin, freut man sich immer, wenn man in ein Geschäft kommt. Hier meint man, man müsste einen Antrag stellen, dass man bedient wird.
Die Corona-Pandemie lehrt uns?
Für die Parteien, oder die Parteien können daraus lernen, wenn man sich damit beschäftigt, was die Menschen wirklich bewegt. Und das war in der Corona-Krise, Corona, dass man da auch Erfolg hat. Die CDU war ja zeitweise bei 40% in der Anfangsphase, im ganzen letzten Jahr während der Corona-Pandemie.
Kennenlernen würde ich gerne einmal.
Eigentlich muss ich gestehen, dass ich da keine Wünsche mehr habe.
Glaubwürdigkeit in der Politik ist?
Ist extrem wichtig. Nun muss man sehen, dass die Politiker generell kein hohes Vertrauen haben. Das nicht, man weiß, dass man sie braucht. Also sie sind nicht beliebt, aber man hält sie für notwendig. Aber dennoch, man möchte doch jemandem, den man wählt, abnehmen, dass man sich auf ihn verlassen kann.
Und der letzte Satz. Von der nächsten Bundesregierung wünsche ich persönlich mir?
Ich hoffe, dass die nicht zu viel Gängeleien wieder beschließen, zu viel Bürokratie, noch mehr Bürokratie einführen, sondern dass sie ein bisschen moderner arbeiten und die Gängelei ein bisschen einstellen.
Dankeschön, Herr Güllner. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Herr Manfred Güllner, Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Forsa. Nächste Woche ist dann zu Gast Alexandra Knauer, Unternehmerin, sehr erfolgreiche Unternehmerin in Berlin und was sie mit der Corona-Pandemie zu tun hat, wird sie uns selbst erklären. Hören Sie gerne rein, vielen Dank und tschüss.
Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.